Ich möchte versuchen, in ein paar Sätzen, was nicht einfach ist, die Ansprache von gestern Abend zusammenzufassen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, die Aufnahme hat nicht geklappt. Wer den Vortrag gehört hat, kann ihn also nicht auf CD mitnehmen. Es sei denn, ich versuche zu Hause noch einmal eine Kurzfassung dessen auf das Band zu sprechen. Und zweitens gibt es einige, die gestern Abend nicht da waren. Ich kann das jetzt nur kurz machen. Es ist ein etwas schwieriges Thema, das uns gestern beschäftigt hat. Es hängt zusammen mit dem Anfang des Kapitels 1 im Epheserbrief und es ging um das Thema Vorherbestimmung. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass nach der Sicht des Epheserbriefes unsere ganze Glaubensgeschichte, alle unsere Entscheidungen, unser ganzer Weg umgriffen ist, umfangen ist von der Vorherbestimmung Gottes. Der Text sagt, wir sind von Ewigkeit her zum Heil bestimmt. Gott wollte, längst bevor wir auf der Erde waren, dass wir Jesus als Erlöser empfangen. Er hat ihn für uns kommen lassen. Gott wollte, dass wir ihn annehmen. Gott wollte, dass wir glauben. Gott wollte, dass wir ihm nachfolgen. Gott wollte, dass wir ihn in uns Gestalt annehmen lassen. Und Gott ist schon von Ewigkeit her, bevor es uns überhaupt gab, entschlossen gewesen, uns zum Ziel zu führen, dass wir vor seinem Thron, seinem Gericht bestehen können in Untadeligkeit. Das ist eine sehr einseitige Sicht. Sie ist deshalb einseitig, weil man mit denselben Augen nicht auf zwei Dinge gucken kann. Es ist eine perspektivische Zuspitzung. Hier ist gar nicht die Rede von dem, was wir wollen und wir tun und wo wir abfallen könnten oder lau werden könnten. Der Text sagt einfach, Gott wird euch durchtragen. Er wird euch an das Ziel bringen. Fast hätte ich gesagt, ob ihr wollt oder nicht. Das werde ich aber nicht sagen, denn wir haben natürlich in diesem Plan Gottes unseren Platz, aber es wird uns zugesprochen, dass wir teilhaben an Gottes Ratschluss und dass wir nicht auf unseren Glauben gucken sollen, auf unsere Kraft, auf unser Vermögen oder auf unser Unvermögen, auf unsere Stärke oder Schwäche, sondern wir sollen unseren Blick darauf richten, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, dass Gott mit uns fertig wird. Wir haben darüber nachgesprochen, ob es denn bedeutet, wenn er die einen erwählt hat, vorherbestimmter zum Heil, dass es dann automatisch dazu kommen muss, dass wir sagen, dann hat er also die anderen für die Hölle bestimmt. Wir haben uns eine ganz bestimmte Theorie angeguckt, ein bisschen, die nämlich besagt, dass Gott von Ewigkeit her die einen zum Heil, die anderen zum Unheil bestimmt hat. Und ich habe hier mehrheitlich die These vertreten, dass diese Auffassung nicht mit der Bibel vereinbar ist, dass es nicht in das Gottesbild der Bibel passt, dass wir mit Menschen zu tun haben, die von Anfang an, ohne es zu wollen, für das Himmelreich bestimmt sind und andere, die für die Hölle bestimmt sind. Dass wir diese Folgerung nicht ziehen müssen und ziehen dürfen. Es geht gar nicht um eine negative Prädestination, eine Vorherbestimmung zum Unheil. Es geht nur um eine positive Prädestination, um eine positive Vorherbestimmung zum Heil. Davon spricht die Bibel. Und das ist ein ganz großer Trost, weil wir dann nämlich lernen, nicht mehr an unseren eigenen Glauben zu glauben, an unsere Tragfähigkeit, unsere Geduld, an unsere Ausdauer, sondern dass wir unsere Blicke darauf richten, dass er mit uns zum Ziel kommt. Das war die Quintessenz von gestern Abend. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich zu Hause noch einmal diese Sachen aufsprechen kann, wenn auch in einer verkürzten Fassung, sodass ihr sie in der Gesamt-CD dann wieder findet. Nicht live gehalten hier in diesem Raum, sondern zu Hause am Schreibtisch. Ich möchte jetzt weitergehen mit dem Epheserbrief und möchte einen Abschnitt lesen aus Kapitel 1, und zwar die Verse 15 bis 23. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, Der Vater der Herrlichkeit gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Ich möchte einen zweifachen Durchgang durch den Text versuchen. Erstens möchte ich die Sachaussagen, die der Text macht, mit euch zusammen bedenken. Und dann möchte ich über das Geheimnis der Offenbarung mit euch zusammen nachdenken. Was wird hier inhaltlich ausgesagt? In Vers 18 heißt es, es geht um die Hoffnung, zu der ihr durch ihn berufen seid. Es geht um den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, die Gott den Heiligen, also den Gläubigen, schenken wird. Eine kleine Erinnerung, ganz kurz, aber nicht unwichtig. Heilige sind im Neuen Testament nicht eine besondere Gruppe von Menschen, solche, die es mit der Heiligung, mit der Jesus-Nachfolge, mit der Gleichgestaltung in seinem Bild besonders weit gebracht haben. Heilige ist ein Sammelname für alle, die zu Jesus gehören. Alle Christen sind Heilige. Auch wenn sie nicht heilig leben, sind sie Heilige. Heiligkeit ist kein Attribut der Moral, sondern ein Attribut der Zugehörigkeit. Wer zu Gott gehört, ist heilig. Heilig ist der Tempel, weil er zu Gott gehört. Heilig sind die Geräte des Tempels, weil sie zu Gott gehören. Heilig sind die Priester, weil sie zu Gott gehören. Heilig ist der Zion, weil er zu Gott gehört. Alles, was zu Gott gehört, ist heilig. Und dieses alttestamentliche Wort wird übertragen auf die Gläubigen. Die Gläubigen sind Heilige, weil sie zu Gott gehören. So wie jemand, der verheiratet ist, deswegen noch kein guter Ehemann sein muss, aber kann, so ist jeder, der zu Gott gehört, ein Heiliger, auch wenn er nicht unbedingt dem entspricht. Er sollte dem entsprechen, mehr und mehr und mehr und mehr. Aber das ist nicht das Primäre bei dem Wort Heiligkeit. Hier ist also die Rede von der Hoffnung. Und ich muss euch daran erinnern, dass der Begriff Hoffnung in der Bibel einen völlig anderen Klang hat als im Umgangsdeutsch. Wenn ich gefragt werde, wie wird das Wetter übermorgen, dann sage ich, wir wollen einen Ausflug machen und ich hoffe, es wird gut. Ich habe die Hoffnung, das Wetter wird gut. Was heißt das? Es heißt, dass ich mir wünsche, das Wetter wird gut, aber dass ich es nicht weiß, dass es gut wird. Hoffnung hat im Umgangsdeutschen diese beiden Komponenten. Es geht um einen Wunsch und es geht um eine Ungewissheit, ob das Erwünschte eintritt. Hoffnung hat im Neuen Testament eine völlig andere Bedeutung. Da ist keine Spur von Ungewissheit. Hoffnung hat mit dem Glauben gemeinsam, dass es um Gewissheit, Gewissheit, Gewissheit geht. Hoffnung sagt, ich bin völlig überzeugt, ich bin total sicher, ich bin absolut zuversichtlich, dass das, was Gott versprochen hat, auch kommen wird. Da ist kein Platz für Zweifel. Nicht, dass Christen nicht zweifeln könnten, aber in dem Begriff Hoffnung ist kein Platz für Zweifel. Das Element der Unsicherheit ist da nicht vorgesehen, ist nicht eingebaut. Und diese Hoffnung ist im Neuen Testament ein Sammelwort, ein Schlüsselbegriff für alles das, was noch aussteht. Wir haben, indem wir Jesus kennen, Anteil an vielen Gaben der Erlösung. Wir haben Anteil an seiner Gnade. Wir haben Anteil an der Vergebung der Sünden. Wir haben Anteil an der Liebe Gottes. Wir haben Anteil an seiner Kraft. Das ist alles für diese Welt und für diese Zeit gedacht. Für das Leben vor dem Tode, für das Leben vor der Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es Güter der Erlösung, die für die neue Welt Gottes bestimmt sind. Wichtig ist zum Beispiel der neue Körper, den Gott uns geben wird, wenn wir mit Christus zusammen die neue Welt erleben werden. Wir werden einen Körper bekommen, der nachgestaltet ist seinem Körper. Einen unverweslichen, einen unzerstörbaren Körper. Wir werden das Hochzeitsmahl des Lammes feiern, heißt es. Das heißt, wir werden eine fröhliche, erfüllte Gemeinschaft mit Gott haben. Wir werden ausruhen von Werken der Schwere und allem Leid dieser Zeit. Wir werden keine Verfolgung mehr erleben. Das sind alles zukünftige Güter. Und die Urkirche hat in einer großen, sehnsüchtigen Erwartung gelebt auf diese Welt hin. Für uns, für viele von uns, ist das wie ein Blinddarm. Man kann ihn haben, man kann ihn aber auch operieren lassen. Es macht nichts großen Unterschied aus. Er ist ein Bestandteil unseres Körpers, bei ganz vielen jedenfalls. Aber wir brauchen ihn nicht wirklich. Man kann auch ohne Blinddarm leben. Viele können ohne diese Hoffnung leben. Sie haben sich konzentriert, manche haben sich aber auch beschränkt auf diese irdische Welt. Sie sagen, was habe ich heute davon, dass ich Jesus kenne? Früher sagte man, es gibt ein Leben nach dem Tode. Heute betonen wir, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und das ist richtig. Nur wir können uns so an diese Zeit und an ihre Gesetzmäßigkeit, an ihre Bedürfnisse verlieren, dass wir diese andere Welt sozusagen ausblenden. Und dann kommt sie gar nicht mehr vor, sie hat keinen Platz mehr für uns. Für die Leser des Paulus muss es eine Freude gewesen sein, immer wieder daran erinnert zu werden, dass diese Hoffnung aussteht. Dass es ein Erbe gibt, das wir noch nicht heute haben, das aber auf uns zukommt. Dass alles, was hier bruchstückhaft angefangen hat, dann in der neuen Welt Gottes zur Vollendung kommt. Ich weiß nicht, wen das freut. Ich weiß nicht, wer von euch sagen kann, ich freue mich auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Ich hoffe, es sind einige. Aber für unsere Gemeinden im Ganzen ist es nicht typisch, dass wir uns da besonders engagieren, sondern für unsere Gemeinden im Ganzen ist es typisch, dass wir fragen, wie kann ich heute diesen Alltag mit Jesu Hilfe bewältigen? Wie kann ich glaubwürdig sein? Wie kann ich durchkommen? Wie bekomme ich Kraft für meine Lebensprobleme? Das ist eine richtige Fragestellung, weil sie nämlich bedeutet, dass Jesus für unseren Alltag relevant ist, aber es ist nicht eine hinreichende Fragestellung, nicht eine ausreichende. Wenn unser Christsein endet mit dem Tod, dann haben wir ein sehr eingeschränktes, amputiertes Christsein. Davon ist also die Rede in Vers 18. Und wir können auch nicht die Ausrede gelten lassen, oder ich kann sie nicht gelten lassen, ja, die Urkirche lebte eben in dieser berühmten Naherwartung des Heils. Diese Naherwartung hat sich nicht bestätigt und infolgedessen können wir gar nicht mehr so glauben, diese Welt ist nicht mehr so real für uns, wie sie für die ersten Christen war. Das ist, glaube ich, wirklich eine Ausrede. Je näher wir Jesus kommen, je mehr wir uns auf ihn einlassen, umso mehr wird uns seine jetzige Gegenwart und seine ausstehende Zukunft wichtig, beides. Und je mehr wir in diese Glaubenswelt hineinwachsen, umso mehr sehnen wir uns nach der Vollendung, die noch aussteht. Das hat nichts mit Naherwartung zu tun, mit Weltbild, mit Weltanschauung, sondern es liegt im Wesen des Glaubens begründet. Welche Sachaussage wird noch gemacht neben der Aussage über die Hoffnung? In den Versen 19 bis 23 wird von der Kraft Gottes geredet. Ich lese nochmal diese Verse vor. Wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Diese Kraft und Stärke hat er an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und so weiter. Was sagt Paulus hier? Er sagt, dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Energie, dieselbe Autorität, mit der er ihm seinen Platz zu seiner Rechten gegeben hat, diese selbe Kraft ist auch an uns, in uns und unter uns wirksam. Das ist eine großartige Aussage, eine fast beunruhigend große Aussage. Gott hat Jesus aus dem Grab herausgerissen. Er hat ihn aus der Totenwelt befreit. Er hat ihn die Totenwelt überwinden lassen. Ostern ist der Beginn einer ganz neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur. Und diese selbe Energie, die in Jesus wirksam wurde, die aus dem Leichnam Jesu den verherrlichten Christus gemacht hat, diese selbe Energie ist unter uns am Werken, sagt Paulus. Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf alle Mächte, mit denen wir zu tun haben. Die Kernaussage heißt, was Jesus nicht beherrschen kann, muss auch uns nicht beherrschen. Worüber Jesus Herr ist, darüber dürfen wir auch wir Herr sein. Ich weiß, wie gefährlich diese Aussage ist. Ich weiß, wie schnell man da vom Pferd runterfallen kann, aber das ist hier gesagt. Zum Beispiel hat Jesus den Tod für immer hinter sich. Wir haben den Tod noch nicht für immer hinter uns. Wir können diesen Sieg über den Tod nur in kleinen Portionen erleben. Wir können ihn noch nicht so erleben wie Jesus. Wir können nicht sagen, ich habe ab morgen einen unsterblichen Körper. Ich habe einen immateriellen Körper, wie Jesus nach Ostern. Wer das sagt, wird sehr stürzen, er wird sehr hinfallen, sondern wir müssen damit leben, dass unser, wie Paulus sagt, äußerer Mensch aufgerieben wird, während der innere von Tag zu Tag erneuert wird. Wir können das nicht eins zu eins übersetzen. Wir können nicht sagen, Jesus hat den uneingeschränkten Sieg über alle Mächte und ich habe ab sofort, weil ich es beschlossen habe, auch den Sieg über alle Mächte. Aber wir können in dieses Land hineingehen, wir können Schritt für Schritt erobern. Zum Beispiel, Jesus hat die Macht über Satan und seine Helfershelfer. Ich habe in Jesus auch die Macht über Satan und alles, was er mir antun möchte. Ich habe Macht über jede Bindung, in die er mich hineinlotsen möchte oder in der er mich festhalten möchte. Ich kann im Namen Jesu sagen, diese Bindung darf mich nicht mehr quälen, diese Bindung darf mich nicht mehr peinigen. Zum Beispiel, wenn es um Ängste geht. Ich brauche nicht ein Opfer der Ängste zu sein, weil Jesus auch kein Opfer der Ängste ist. Ich kann in Jesu Namen sagen, zu der Angst, geh hinweg aus meinem Leben, ich bin frei zum Vertrauen. Oder sündige Gewohnheiten. Jesus ist nicht gebunden an sündige Gewohnheiten. Er war es nie und er ist es noch weniger seit seiner Auferstehung. Er ist Herr über jede sündige Gewohnheit, über jede Sucht, über alles falsche Verhalten. Und wir können diese Autorität in Anspruch nehmen und sagen, ich bin frei davon. Wir können der Macht der Sünde entgegentreten und sagen, du bindest mich nicht mehr, weil ich in Christus bin. Angst, Sieg über die Kräfte des Unglaubens. Der Zweifel schleicht sich heran. Er macht uns Gottes Wort problematisch. Er versucht uns aus dem Glauben herauszulotsen. Wir können sagen, nein, damit habe ich nichts mehr zu tun. Und ein großes Gebiet, das ich nur streifen kann jetzt, aber das natürlich genannt werden muss. Wir haben grundsätzlich Autorität über Krankheiten, wie Jesus Autorität über Krankheiten hatte. Wir können der Krankheit entgegentreten. Die Krankheit ist im Neuen Testament eine dämonische Macht, nicht der Wille Gottes, wie viele Christen unbeirrt durch alle biblischen Argumente bis heute glauben, sondern die Krankheit ist eine dämonische Macht, eine ungöttliche Macht, der wir entgegentreten können. Einige haben das getan, einige haben da schon Siege errungen, einige sind dabei oft gescheitert, aber wir dürfen grundsätzlich von dieser Voraussetzung ausgehen, dass Krankheit nicht eine Segnung Gottes ist, sondern ein Werk Satans, dem wir in seinem Namen entgegentreten können. Und je mehr wir das tun im Glauben als Gemeinde und in Einmütigkeit, umso mehr können wir auch Siege erringen auf diesem schwierigen Gebiet. Was möchte ich sagen? Wir sind mit derselben Kraft beschenkt, mit derselben Stärke, mit derselben Autorität, die in Jesus, dem Auferstandenen, wirksam wurde. Und das muss sich praktisch auswirken. Das darf nicht eine theologische Richtigkeit bleiben, nach dem Motto, steht in der Bibel, aber es hat keine Folgen. Ich möchte jetzt in einem zweiten Durchgang auf den Text blicken und möchte das, was ich bisher unterschlagen habe, bewusst aus methodischen Gründen, jetzt in euer Bewusstsein rücken, vor eure Augen stellen. Das Ganze beginnt nicht damit, dass Paulus Sachaussagen macht, über die Hoffnung, über das Erbe, über die Kraft, sondern es beginnt mit einer Bitte. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht. Und so weiter. Hier ist von Offenbarung die Rede. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Paulus hätte ja sagen können, ich erkläre euch das noch einmal und noch einmal. Und wenn ihr es nicht begriffen habt, mache ich eine Fragestunde. Jeder kann seine Probleme vorbringen. Und ich werde so lange bei euch bleiben, bis ihr alles begriffen habt. Und dann habt ihr es verstanden und dann gehört es euch, dann ist es gut. Das tut er nicht. Ich habe mich früher manchmal gefragt, warum er denn etwas, was er ihnen nahe bringen will, in Gebetsform gleitet. Warum hat er nicht einfach gesagt, ich erkläre euch, ich lehre euch, ich erinnere euch. Nein, er sagt, ich bete darum, dass ihr im Blick auf diese Dinge Offenbarung empfangt. Das ist ein großes Thema. Lasst uns einmal einige Bibelstellen aufschlagen. Galater 1, Vers 16. In Galater 1, Vers 16 schreibt der Apostel: Es habe Gott gefallen, ihm seinen Sohn zu offenbaren. Worauf spielt Paulus an? Auf seine Damaskus-Erfahrung. Er spielt an auf das große Erlebnis, das er als der Verfolger hatte, als er gegen die Christen wüten wollte und Jesus ihm begegnet ist. Er könnte sagen, Jesus ist mir entgegengetreten. Er könnte sagen, Jesus hat mich überwunden. Er könnte sagen, er hat mich überwältigt. Er könnte sagen, er hat mich überzeugt, aber er sagt, es gefiel Gott, mir seinen Sohn zu offenbaren. Was heißt das? Paulus konnte die Christen nur verfolgen, weil er ihre Lehre kannte. Er hatte das gehört, was sie sagten. Er hatte gehört, dass sie sagten, Jesus ist der einzige Erlöser, er ist für uns in den Tod gegangen, er ist für uns auferstanden. Ohne ihn gibt es kein Heil, er ist der Sohn Gottes. Das hatte er gehört, das hatte ihn auf das Äußerste gereizt, provoziert und verärgert und enttäuscht und wütend gemacht. Und er reagierte darauf, sagte, das ist keine Wahrheit, das ist Lüge, das ist Gotteslästerung. Niemand ist mit Yahweh, dem Gott Israels, gleichzusetzen. Auch dieser Jesus natürlich nicht. Er hatte keine Offenbarung über Jesus. Er hatte nur Theorie, er hatte nur Theologie, er hatte Meinungen, Ansichten und das überwand ihn nicht. Und dann kam der Tag, wo Gott ihm seinen Sohn offenbarte. Das griechische Wort für offenbaren hat zu tun mit Enthüllung. Ihr kennt vielleicht die Erfahrung, dass man bei einem Fest ein Denkmal einweiht. Das Denkmal war unter Decken verborgen, man konnte ahnen, dass es vielleicht ein Reiter war, mit einem Pferd, konnte die Umrisse ahnen, aber man wusste, vielleicht war es ja auch ein Stier, vielleicht war es ja auch eine Kuh, vielleicht war es ja auch ein Elefant, irgendetwas Großes, auf dem wo eine Person saß und dann kam die Enthüllung, die Decke wurde weggezogen und konnte man dieses Bild, das Standbild unmittelbar sehen. Das ist Offenbarung. Hinter die Fassade gucken, hinter den Vorhang gucken, hinter die Decke gucken und zu sehen, wie es wirklich ist. Das ist Offenbarung. Das heißt, Paulus wurde dadurch ein Apostel, dass Gott ihm etwas enthüllte. Nicht, dass er an seinen Willen appellierte. Paulus, änder dich doch mal, du denkst, das ist alles falsch. Nicht, dass er ihm ein Erlebnis seines Gefühles vermittelte, sondern dass er ihm einen Durchblick, einen tiefen Blick gab in die Dinge hinein, die Jesus betreffen. Im selben Brief in Galater 1, Vers 12, also wenige Verse vor der Stelle, die wir eben gelesen haben, sagt er, das Evangelium, das ich habe, das ich heute verkündige, habe ich durch Offenbarung Jesu Christi zu empfangen. Das passt genau zu der Aussage von eben. Was ihm bisher ein Ärgernis war, was ihn bisher störte, was ihn bisher reizte, wurde ihm zur Freudenbotschaft. Das kam durch Offenbarung. Im Epheserbrief wird seine Erfahrung auf alle Apostel ausgeweitet. Er sagt dort in Kapitel 3, Vers 5, Epheser 3, Vers 5, das Geheimnis des Christus ist jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden. Da haben wir wieder diesen Hinweis auf Offenbarung. Und wer Offenbarung schenkt, ist der Geist Gottes. Paulus sagt weiter, dass man nur zum Glauben kommen kann, wenn man Offenbarung empfangen hat. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10, gibt es eine berühmte Stelle, da heißt es, nein, ich sage nochmal, 1. Korinther 2, 9 bis 10, nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, denn Gott hat es uns enthüllt durch den Geist. Hier wird deutlich, dass nicht nur die Apostel diese Offenbarung gebraucht haben, sondern auch der einzelne Mensch. Also in der Missionssituation, wenn das Evangelium gepredigt wird, ist es wichtig, dass Offenbarung geschieht, dass ungläubige Menschen getroffen werden von dem Licht Gottes, dass in ihren Herzen etwas aufleuchtet von dem, was sie nicht verstanden hatten. Dass es nicht nur um Überredung geht, um Argumente, sondern dass sie von Gottes Geist Offenbarung empfangen, die sie vorher nicht hatten. Hier im Epheserbrief, in der Stelle, die wir jetzt heute besprechen, geht es nicht um die Anfänge des Glaubens, es geht um eine fortlaufende Offenbarung. Um einen Prozess der Offenbarung. Also Christsein ist unter anderem ein Fortschritt in der Offenbarung. Er schreibt hier an Gläubige. Ich lese nochmal die Verse, damit ihr es vor Augen habt. Ich bete, schreibt Paulus, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Wen erkennt? Jesus erkennt. Den Jesus, den ihr schon kennt, den sollt ihr noch mehr erkennen, noch tiefer erkennen, noch grundlegender erkennen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, damit ihr das, was ihr schon bekennen könnt, worüber ihr euch schon unterhalten könnt, was ihr schon wisst, was ihr schon aufsagen könnt, was ihr bei einer Prüfung angeben könnt, damit ihr das mit dem Herzen begreift. Dafür bete ich. Ich nenne das fortwährende, fortlaufende Offenbarung. Und in Philipper 3, Vers 15 schreibt Paulus, Philipper 3, Vers 15, und wenn ihr anders über etwas denkt, so wird Gott euch auch das offenbaren. Warum ist Offenbarung so wichtig? Es gibt, wenn ich es richtig sehe, drei Gestalten von Christsein, die in der Geschichte eine Rolle gespielt haben. Die neueste Gestalt des Christseins ist ein Gefühlschristentum. Viele junge Leute sagen, ohne das jetzt philosophisch auszudrücken, was ich nicht fühle, ist nicht real. Ich muss die Liebe Gottes spüren. Ich muss die Nähe Gottes empfinden. Ich brauche da ein Signal, ich brauche ein körperliches Gefühl, ich brauche Wärme und Nähe und Intimität. Ich muss das mit meinen Emotionen wahrnehmen. Und viele haben große Probleme, sich auf die Grundlage des Wortes Gottes zu stellen, weil sie sagen, ja, das ist mir zu sachlich, zu objektiv. Ich möchte das fühlen. Die Bibel hat für die Gefühle keine tragende Rolle vorgesehen. In der Bibel kommen die Gefühle vor, natürlich kommen sie vor, weil sie zum Menschsein gehören. Freude ist ein Gefühl. Die Frucht des Geistes ist Freude, also dürfen wir die Freude empfinden. Trauer ist ein Gefühl. Reue ist ein Gefühl, aber die Gefühle sind im Glauben nicht konstitutiv, sie sind nicht tragen. Sie kommen vor, sie gehören dazu, aber es hat keinen Sinn, auf Gefühle zu bauen. Bei jungen Christen, bei Leuten, die sich gerade bekehrt haben, überspringe ich diese Erkenntnis. Wenn jemand sein Leben gerade Christus im Gebet anvertraut hat, dann bete ich ganz bewusst, Herr, gib ihm in den nächsten Tagen so viele Erfahrungen, Erlebnisse deiner Nähe und Liebe, wie es nur möglich ist. Warum? Weil für die Entstehung des Glaubens Gefühle wichtig sind. In unserer Kultur. Das ist so etwas wie der Anlasser beim Auto. Wenn Menschen in unserer Kultur, gerade jüngere Leute, nicht spüren, dass Gott sie liebt, dann glauben sie es nicht, dann nehmen sie ihm nicht ab. Sie brauchen das wie eine Initialzündung. Aber ich würde nicht für jemand, der 5 Jahre Christ ist, beten, oh, überschütte ihn die nächsten Wochen mit Erlebnissen deiner Liebe. Weil das, der Anlasser beim Auto ist nicht dazu da, dass man damit hunderte von Kilometern fährt. Der Anlasser ist dazu da, das Fahrzeug in Gang zu setzen, den Motor anspringen zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass die Gefühle einen Platz haben im Glauben. Sie werden heller, wenn wir länger Christen sind. Sie entspannen sich. Wir haben weniger Gefühle, die mit Angst zu tun haben und Depressivität und Zorn und Neid und so. Wir haben hellere Gefühle der Liebe, der Fürsorge, der Freude, des Friedens. Aber das sind Früchte des Glaubens, nicht Grundlagen des Glaubens. Dann gibt es ganz im Gegensatz dazu ein Christentum, das sich sehr stark am Verstand orientiert. Verstandeschristentum, Stichwort Orthodoxie, Rechtgläubigkeit. Es gibt Leute, die wissen ganz genau Bescheid, was Gott alles kann und nicht kann, was er tut und nicht tut, was er will und nicht will. Die können die Bibel auslegen und können ein ganzes System aufbauen von Glaubenslehren. Und dann gehen sie damit rum und prüfen ihre Umgebung, ob sie auch so rechtgläubig ist, und finden dann häufig, dass die Umgebung das nicht tut. Und dann kann es dazu kommen, dass es hier noch eine Abspaltung gibt und dort noch eine Trennung, weil der oder die das nicht so glauben, wie ich das glaube. Was ist daran richtig? Richtig ist daran, dass der Glaube zu Lehre, Bildung führt. Es gibt keinen Glauben ohne Lehre. Und Lehre ist die systematische, die organisierte Form, den Glauben zusammenhängend zu begreifen. Und das brauchen wir, und das gibt es in unserer Kultur oft zu wenig an vielen Stellen. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die Lehrfragen nicht immer genügend beachtet haben. Man kann zum Beispiel sagen, dass die charismatische Bewegung, der ich mich auch zurechne, hier eine Schwäche hat, aufs Ganze gesehen. Sie hat Lehrfragen oft sehr mit laxer Hand behandelt und hat hier manches zugelassen, was gar nicht biblisch abgesichert war. Da konnte man oft die Frage stellen, wo in der Bibel steht das denn so, wie ihr das jetzt sagt? Weil die Erlebnisfrömmigkeit so groß war, hat man die Lehrinhalte oft vernachlässigt, und das war keine gute Haltung. Also, ich sage überhaupt nicht, die Lehre hätte keine Bedeutung. Ich sage nicht, der Verstand sei im Christentum schädlich. Ich wehre mich, soweit ich kann, gegen diese Theorie, dass der Verstand das größte Hindernis für den Glauben sei. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass unsere Interessen das größte Hindernis sind, die oft Gottes Wort entgegenstehen. Der Verstand hat seinen Platz und ist ein großes Geschenk, wenn Christentum in das Leben von intellektuellen Menschen eindringt und sie anfangen, für andere verständlich und abholend den Glauben zu erklären. Einer der großen Helfer des Glaubens ist zum Beispiel ein Mann wie Clive Staple Lewis. Wer kennt den Namen? Einige wenige. Ist ein Engländer gewesen, der nicht mehr lebt, ein Literaturwissenschaftler, einen ganz scharfen Verstand hatte und viele Hindernisse des Glaubens, die auf dem Verstandesbereich liegen, abgebaut hat und Leuten damit Zugänge erschlossen hat. Und für viele ist so ein Mann ganz wichtig, weil er Aufräumungsarbeiten leistet. Aber das Christentum basiert nicht auf Verstandeserkenntnis. Und dann gibt es ein drittes Missverständnis des Glaubens: Christentum als Willensreligion. Diese Seite des Glaubens kommt dem, was die Bibel meint, am allernächsten. Und doch ist es eine Verkürzung. Warum? Weil der Wille nur einen Teil des Menschen erfasst. Der Wille hat seinen Platz im Alltag. Der Wille hat seinen Platz in der Berufsausübung. Der Wille hat seinen Platz bei irdischen Zielen. Aber im geistlichen Bereich ist der Wille auch nur so viel wert wie die Kraft, die dahinter steckt. Und es ist ganz gefährlich, sich auf den Willen zu berufen, zum Beispiel zu sagen, kehr jetzt um, tu jetzt Buße, hier ist eine Tonne, tu all deinen Müll hinein, deine CDs, die kaputt sind, die Botschaften transportieren, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, komm und kehre jetzt um, geh voran mit Jesus. Also das Christentum kann sehr beeindrucken, besonders wenn es von feurigen Predigern vorgetragen wird, aber es scheitert wieder und wieder und wieder an der menschlichen Unfähigkeit, an der menschlichen Kraftlosigkeit. Das größte Hindernis für eine solche Theologie ist Römer 7. Da sagt Paulus, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er spricht also von der Ohnmacht des Willens. Der Wille ist so etwas wie ein Segel und wichtig ist, wer in das Segel hinein weht. Wille ist nicht die tiefste Instanz in uns und ein Willenschristentum endet immer wieder im Scheitern oder in der Überanstrengung. Leute sagen uns, was wir alles tun sollen, wo wir uns ändern sollen und erwecken den Eindruck, dass wenn wir das wirklich wollen, wir es auch schaffen. Wenn du es wirklich willst, dann tu es. Wenn du es wirklich willst, dann wird es dir auch gelingen. Und das ist eine Irrlehre. Der Wille ist nicht die Instanz in uns, die alles besiegt, sondern Wille ist ein Instrumentarium. Ich habe also von einem gefühlsorientierten Christentum gesprochen. Ich nenne das das emotionalistische Missverständnis des Glaubens. Von einem verstandesorientierten Christentum, ich nenne das das intellektualistische Missverständnis des Glaubens. Und von dem willensbetont, ich nenne das das voluntaristische Missverständnis des Glaubens. Was wäre denn biblisch? Biblisch wäre, dass wir uns orientieren an dieser Instanz in uns, die wir den Geist nennen. Der Geist ist tiefer als der Verstand, obwohl es Überschneidungen mit dem Verstand gibt. Der Geist ist tiefer als unser Wille, obwohl er in Willensentscheidungen einmündet. Der Geist ist tiefer als unser Gefühl, obwohl er sich ausdrücken kann über Gefühle. Der Wille ist die Instanz in uns, die offen ist für Gottes Wirken, sehr tief verborgen. Und diese Instanz muss berührt werden, diese Instanz muss erreicht werden. Sonst werden wir nicht verändert. Und an dieser Stelle muss Offenbarung geschehen. Und Offenbarung sagt, Gott zeigt mir, wer er ist und was er will und was er getan hat. Das führt zu einem entspannteren Christsein. Wenn wir berührt sind in der Tiefe unserer Person, dann gehen von da Impulse aus auf den Willen, auf den Verstand und auf die Gefühle. Wenn wir nur im vordergründigen Bereich unserer Seele berührt werden, also in Verstand, Wille und Gefühl, ist das keine Tiefenveränderung. Gott möchte sich uns in der Tiefe unserer Person zeigen. Und wenn das geschieht, wenn unsere Herzensaugen aufgehen, wenn wir sehen mit den Augen des Herzens, dann wissen wir, was Wahrheit ist. Und dann wissen wir, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Wir haben es nicht nur gehört, wir haben es auch durch eine innere Offenbarung empfangen. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus Gottes Sohn ist. Keiner hat es uns bewiesen, aber wir wissen es ganz zuversichtlich. Ich weiß, dass ich mit Christus gestorben und auferstanden bin, obwohl es nicht in der Erfahrung ablesbar ist, sondern in seinem Wort. Deswegen ist diese Aussage vom Epheserbrief nicht nur für diesen Text wichtig, nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für heute. Das Wichtigste, was uns passieren kann, ist, dass uns die Augen aufgehen über das, wer Gott ist, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Und dass diese Wahrheit, die damit aufleuchtet, Macht über uns bekommt. Der Unterschied zwischen Wissenserkenntnis, Verstandeserkenntnis und Offenbarungserkenntnis ist ganz einfach. Verstandeserkenntnis erweitert unseren Wissensbesitz. Offenbarungserkenntnis verändert unser Leben. Und deswegen hat es so wenig Sinn, mit unseren nichtchristlichen Angehörigen zu diskutieren über die Wahrheiten des Glaubens und zu sagen, sieh mal, aber ich kenne einen berühmten Professor, der ist sogar Nobelpreisträger, der hat aber das und das gesagt. Guck mal, ich habe hier ein ganz kluges Buch mit vielen Argumenten. Das kann, was ich nenne, Aufräumungsarbeiten bewirken, aber nicht den Durchbruch geben. Der Durchbruch ist, wenn jemand in seinem Herzen spürt, das ist Gottes Wahrheit. Und darum ist das Gebet so wichtig. Paulus sagt hier, ich bete darum. Er sagt nicht, ich mache mir Gedanken darum. Er sagt nicht, ich sorge mich darum, sondern ich bete darum, dass ihr Offenbarung empfangt. Wenn wir weiterkommen wollen mit unseren Angehörigen, müssen wir beten, dass das, was wir ihnen ja gesagt haben, sie haben ja die Botschaft schon gehört durch uns, dass das greift, dass es durchbricht, dass ihr Herz davon erberührt wird. Und dann wissen sie, was keinen Verstand und kein Wille und kein Gefühl ihnen geben konnte, die Wahrheit Gottes. Amen.